Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den Katastrophengebieten auf den Philippinen wächst die Verzweiflung. Noch immer kommen die Hilfskräfte nicht schnell genug voran. Hunderttausende sind nach dem Taifun obdachlos. Sie haben Hunger und Durst. Die Zahl der Plünderungen steigt. Beim Sturm auf ein Reisdepot der Regierung auf der Insel Leyte kamen heute 8 Menschen ums Leben. In der Provinzhauptstadt Tacloban sollen Soldaten jetzt für Ruhe sorgen. Viele Bewohner wollen nur noch weg.
Hunderte, vielleicht tausende Menschen drängen sich vor den geschlossenen Toren hier am Flughafen von Tacloban. Familien mit Kindern, Alte, Kranke. Manche warten schon seit Tagen und Nächten verzweifelt auf ein Ticket für eines der wenigen Flugzeuge. Ich habe Angst um unsere Gesundheit. Es liegen hier noch immer so viele Tote rum. Ich mache mir auch Sorgen um mein Kind. Deswegen will ich hier weg. Seit fast einer Woche leben die Menschen in einem Albtraum. Sie haben Durst und Hunger. Jetzt erst läuft die Hilfe langsam an. Der amerikanische Botschafter ist eingeflogen. Er kündigt an, Zelte planen, Hygieneartikel, auch Essen und Wasser, Hilfsgüter für etwa 10.000 Menschen. Wir versuchen, den Flughafen so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen, damit unsere Transporter einer nach dem anderen einfliegen können. Viel hat sich in Tacloban noch nicht getan. Die Stadt ein Trümmerfeld. Am Straßenrand liegen die Toten, manche in Säcken, viele andere unter Wellblech oder freiem Himmel. Die meisten Überlebenden des Supertaifuns sind weiterhin auf sich allein gestellt. Unser Wasser ist von den Leichen kontaminiert. Wir kriegen keine Hilfe von der Stadt und auch keine von der Regierung. Nicht einen einzigen Cent. Etwa 200.000 Menschen allein in Tacloban sind von der Sturmkatastrophe betroffen. Viele von ihnen hat der Taifun obdachlos gemacht. Die Opfer werden noch lange Unterstützung brauchen.
Die Regierung schafft es nicht, den Menschen schnell zu helfen. Auch 6 Tage nach dem Wirbelsturm haben die Menschen Hunger, sie haben Durst, es wird geraubt, es wird geplündert. Wer den Taifun überstanden hat, der kämpft jetzt ein zweites Mal ums Überleben.
Noch immer werden Bewohner der zerstörten Gebiete vermisst. Viele können nur noch tot geborgen werden. Es gibt aber auch Geschichten, die Hoffnung machen, wie die einer jungen Frau, die auf der Insel Leyte ihre Mutter wiederfindet.
Rückkehr in die zerstörte Heimat. Wie geht es ihrer Familie? Fritschi Kapau stellt sich immer wieder diese Frage, gemeinsam mit ihrem belgischen Lebensgefährten. Zwischenstopp auf der Insel Cebu. Wir wollen so schnell wie möglich nach Ormoc. Aber der Botschafter hier rät uns davon ab. Er kann nicht garantieren, dass es dort sicher ist. Das Reisen noch immer schwierig. Immerhin, das Wetter ist besser. Das Schiff hinüber zu der schwer getroffenen Insel Leyte fährt wieder. Ihre Familie hat Fritschi bisher nicht erreicht. Das Telefonnetz bricht immer wieder zusammen. Nur ihr Bruder konnte eine kurze Nachricht schicken. Ihre Häuser sind zerstört worden. Sie versuchen nun, sie wieder aufzubauen, aus Schutt und aus Holzresten. Nur noch wenige Meter bis zum Haus der Mutter. Dann hört Fritschi Stimmen. Die kleine Schwester lebt. Und auch ihre Mutter kam mit dem Leben davon. Seltene Momente des Glücks auf den Philippinen, in diesen Tagen voller Leid.
Spenden für die Opfer des Taifuns können Sie unter anderem bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Konto 9292, Stichwort ARD, Taifun. Weitere Informationen finden Sie auf tagesschau.de. Zur verheerenden Lage im Katastrophengebiet sendet das Erste außerdem einen Brennpunkt um 20.15 Uhr, gleich nach dieser Tagesschau. Union und SPD haben in den Koalitionsverhandlungen heute Streitthemen vertagt und sich auf Vorhaben in den Bereichen Umwelt, Inneres und Europa geeinigt. Kritik an den Verhandlungen übten die Wirtschaftsweisen. Sie prognostizierten fürs kommende Jahr ein Wachstum von 1,6%, viermal so stark wie in diesem Jahr. Dazu müsse aber der bisherige Reformkurs beibehalten werden. Auch sonst wächst der politische Druck auf CDU, CSU und SPD.
Vor der CDU-Zentrale, dem Ort der heutigen Verhandlungsrunde, warben Bürgerinitiativen für mehr Volksentscheide. Genau dieses Thema hatte zu einem überraschenden Bündnis von SPD und CSU geführt.
Gerade jetzt, wo möglicherweise eine Regierung entsteht, die sehr, sehr groß ist im Parlament, wäre es gut, der Bevölkerung das Recht zu geben, Dinge, die der Bundestag entschieden hat, selbst nochmal zu entscheiden.
Wir treten für solche Volksabstimmungen über herausragende Europafragen schon seit vielen Jahren ein. Und entsprechend bringen wir das hier auch zur Diskussion.
Doch Angela Merkels CDU hält überhaupt nichts von diesen Plänen und so wurde das Thema heute sehr schnell vertagt. Eine andere Frage allerdings haben CDU und CSU klar für sich entschieden. In Europa sollen die Schulden der Krisenstaaten nicht vergemeinschaftet werden. Kritik an den Vorhaben der möglichen Koalitionäre kam heute von den Wirtschaftsweisen. In ihrem Jahresgutachten lehnen sie mehrheitlich den vor allem von der SPD geforderten Mindestlohn ab.
Wir sehen weder den sozialpolitischen Bedarf, noch sehen wir, dass das eine wohlüberlegte Handlung wäre, einen so hohen flächendeckenden Mindestlohn, wie er derzeit diskutiert wird, einzusetzen.
Die Sachverständigen sind aber auch gegen die geplante Mütterrente oder eine Mietpreisbremse. Die Unterhändler gaben sich heute betont sachlich nach manch scharfen Worten der letzten Tage. Und bei der Union ist sogar so etwas wie Verständnis herauszuhören für eine SPD-Spitze, die ab morgen einen Parteitag zu absolvieren hat. Erst danach, das ist allen klar, können die wirklich kritischen Fragen entschieden werden.
Die EU-Kommission nimmt die deutschen Exportüberschüsse ins Visier. Sie kündigte jetzt erstmals Kontrollen an. Kommissionspräsident Barroso betonte, es gehe nicht darum, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen, sondern gefragt sei eine stärkere Binnennachfrage. Brüssel will außerdem, dass die Volkswirtschaften in der Eurozone nicht weiter auseinanderdriften. Deutschland verstößt seit Jahren mit seinem Außenhandelsüberschuss gegen EU-Regeln.
Den Aufschwung stärken stand etwas mutig über der Pressekonferenz der EU-Kommission. In der Tat verzeichnet Europa wieder ein leichtes Wachstum, nicht zuletzt wegen der deutschen Wirtschaftskraft und ihrer Exporterfolge. Just die will die Kommission nun eingehend untersuchen, genauso wie die gravierenden Probleme in Europas Krisenstaaten. Das irritierte, weshalb Kommissionspräsident Barroso heute wieder und wieder versicherte, dass man die Exporterfolge überhaupt nicht kritisieren wolle. Es ist sehr gut für Deutschland und gewiss auch für Europa, dass Deutschland ein wettbewerbsfähiges Land bleibt mit so starkem Wachstum durch Exporte. Wenn ich so sagen darf, wir hätten gern mehr Deutschländer in Europa. Auch der Währungskommissar will die, wie er sagte, exzellenten deutschen Erfolge nicht kritisieren, zumal gegen Überschüsse ohnehin keine Sanktionsmöglichkeiten bestehen. Dennoch sieht er Chancen für Verbesserungen. Die Deutschen diskutieren selbst, ob sie in ihrem eigenen Land genug investieren. Und auch sonst kann man mehr für die Binnennachfrage tun, etwa durch die Öffnung des Marktes für Dienstleistungen. Der Sinn dieser Untersuchung ist vor allem ein politischer. Es ist für andere Europäer schwer zu ertragen, dass sie von ihren Problemen gebeutelt werden und Deutschland feiert seine Erfolge. Da muss die Kommission beweisen, dass sie wie vereinbart auf alle Schieflagen guckt, auch auf die guten. Gegen die deutsche Exportstärke will und kann sie nichts tun. Aber ihre Mahnung, dass Deutschland seine Inlandsnachfrage stärker beleben kann, ist angesichts kaputter Autobahnbrücken und maroder Schulgebäude nicht so leicht abzuweisen.
Die rechten Parteien Frankreichs und der Niederlande, der Front National und die Partei für die Freiheit, wollen ein Bündnis gegen EU und Euro schmieden. Ihre Vorsitzenden Marine Le Pen und Wilders haben heute in Den Haag darüber beraten, wie sie rechtspopulistische Parteien anderer europäischer Länder mit ins Boot holen können. Ziel sei es, bei der Europawahl im kommenden Jahr mit einer eigenen starken Fraktion ins EU-Parlament einzuziehen.
Sie treten schon auf wie zwei glorreiche Wahlsieger. Beide beschwören, heute sei ein historischer Tag für Europa. Marine Le Pen, die Chefin der rechtsgerichteten Nationalen Front in Frankreich. Die Franzosen zuerst bei Arbeitsplätzen und Sozialleistungen. Sie sitzt schon im Europäischen Parlament, spielt dort ohne Rückhalt einer Fraktion aber kaum eine Rolle. Geert Wilders führt in den Niederlanden die Partei für die Freiheit. Wilders wie Le Pen agitieren gegen eine angebliche Islamisierung Europas und träumen von einer breiten patriotischen Allianz zur Europawahl. Historisch ist der heutige Tag, weil heute die Befreiung beginnt. Die Befreiung von der Elite Europas, die Befreiung von einem Monster aus Brüssel.
Die Befreiung von einem Monster aus Brüssel.
Wir, die alten europäischen Nationen, müssen bei jeder Gelegenheit in Brüssel um Erlaubnis fragen. Wir müssen unseren Haushalt präsentieren, wie bei der Lehrerin, die dann sagt, ausreichend oder nicht ausreichend. Mit solchen Tönen hat Wilders bei der Parlamentswahl in den Niederlanden gut 10% der Stimmen gewonnen, Le Pen in Frankreich 13,6, ihre möglichen Bündnispartner in Österreich 20,5. Auch in Belgien und Schweden liegen Rechtspopulisten über 5%. Bei der Europawahl wollen sie gemeinsam noch erfolgreicher sein.
Ich glaube jedoch, dass das Europäische Parlament damit wird umgehen können, damit lernen wird, umzugehen mit diesen Kräften. Es wird höchstwahrscheinlich eine noch größere Koalition der traditionellen Kräfte im Europäischen Parlament geben.
Ob die beiden sich heute zu Recht oder zu früh gefreut haben, ist demnach noch lange nicht entschieden.
Israel will vorerst keine neuen Wohnungen für jüdische Siedler im Westjordanland bauen. Nach massiven Protesten hat Premierminister Netanyahu Siedlungspläne auf Eis gelegt. Gestern war durchgesickert, dass der Bau von 20.000 neuen Wohnungen geprüft werden soll. Die palästinensische Seite hatte daraufhin mit einem sofortigen Ende der Friedensbemühungen gedroht. Auch die USA hatten empört auf die Pläne Israels reagiert. In Afghanistan werden immer mehr opiumhaltige Pflanzen angebaut. Laut Vereinten Nationen gab es in diesem Jahr gut ein Drittel mehr Schlafmohnfelder als 2012. Die Produktion von Rohopium sei um fast die Hälfte gestiegen. Opium ist Grundlage für die Herstellung von Heroin. UN-Experten vermuten, dass sich die Bauern für die Zeit nach dem Abzug aller NATO-Truppen wirtschaftlich absichern wollen. Der Afghanistan-Einsatz endet im kommenden Jahr.
Ein spanisches Gericht hat 11 Jahre nach dem Untergang des Öltankers Prestige die 3 Angeklagten im Zusammenhang mit der Katastrophe freigesprochen. Niemand sei für das Unglück strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, so der Richter. Im November 2002 war die Prestige vor der Nordwestküste Spaniens leckgeschlagen und dann gesunken. Mindestens 60.000 Tonnen Schweröl liefen aus. Mehr als 1.700 Kilometer Küste in Spanien, Frankreich und Portugal wurden damals verschmutzt.
Bei Christie's in New York ist der Rekord für das teuerste Kunstwerk der Auktionsgeschichte gebrochen worden. Völlig unerwartet wechselte ein Triptychon des irischen Malers Francis Bacon für 142 Millionen Dollar den Besitzer. Damit liegt das 1969 entstandene Werk fast 22 Millionen Dollar über dem bisherigen Rekordhalter Edvard Munchs Der Schrei.
90, 95 Millionen, wer bietet mehr? Die Spannung im Auktionshaus so hoch wie die Summen, um die es geht. Käufer auf 3 Kontinenten in Wettbewerb um ein seltenes Triptychon von Francis Bacon. Der irische Maler stellt seinen Freund und Rivalen Lucian Freud dar. Der sitzende Körper, kubistisch aufgelöst, entfaltet ungeheure Dynamik. Noch nie wurden alle 3 Bilder auf einer Auktion angeboten. Und dann der Augenblick eines neuen Rekords in der Kunstwelt. Verkauft. Mit der Kommission obendrauf zahlt der unbekannte Käufer gut 142 Millionen Dollar. Christie's Vertreter hoch zufrieden. Der Bacon-Rekord wird wohl für viele, viele Jahre nicht gebrochen werden. Auch andere Werke wie Jeff Koons Popskulptur Balloon Dog erzielten Höchstpreise. Koons, inzwischen der teuerste lebende Künstler, Hochkonjunktur für Zeitgenössisches also. Aber manche Leute machen sich schon Sorgen, wie lange diese Blase noch anhält, bevor es zum Preisabsturz kommt. Das Auktionshaus selbst hat ebenfalls einen Rekord aufgestellt. Verkäufe mit einem Gesamtwert von 690 Millionen Dollar, die teuerste Auktion seiner Geschichte.
Die Lottozahlen 5, 12, 15, 16, 35, 46, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. November.
Eine Tiefdruckzone dehnt sich über Großbritannien nach Deutschland aus. Vor allem dem Westen und Süden bringt sie morgen unbeständiges Wetter. Ab Freitag steigt der Luftdruck dann wieder. Im Süden ist es heute Nacht verbreitet wolkenverhangen, aber meist trocken, sonst teils wolkig, teils klar. Regional bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder. Am Tag erst im Süden, später auch im Nordwesten und Westen gebietsweise Regen, im Bergland auch Schnee. Am freundlichsten bleibt es im Nordosten. Der südliche Wind wird schwach bis mäßig, in Küstennähe zeitweise frisch, an der Nordsee mitunter stark. Dort heute Nacht bis 8 Grad, sonst vielerorts frostig oder nur knapp über dem Gefrierpunkt. Am Tag Temperaturen von 3 Grad an der oberen Donau bis 10 Grad auf Sylt. Am Freitag im Westen und Süden noch viele Wolken, aber nur noch wenig Regen, im Bergland ein paar Schneeflocken. Sonst neben einigen Nebel- oder Wolkenfeldern zum Teil freundlich. Das erwartet uns dann am Wochenende überall. Am Sonntag ist in Küstennähe wieder etwas Regen dabei.
Um 22.25 Uhr melden wir uns wieder. Thomas Roth hat dann folgende Tagesthemen. Streit um Exportüberschuss. Warum Deutschlands Erfolg die EU auf den Plan ruft und wo Berlin zugleich Paris und Warschau ist. Geschichte einer Filmkulisse in Babelsberg.